Grüß Gott, liebe Hörer, und herzlich willkommen zu Ihrem Feiertagsprogramm für Niederbayern und die Oberpfalz. 1945. Unter der Bevölkerung zwischen Weiden und Passau herrschte Angst, Angst vor Zerstörung und Tod. Aus Nordwesten rückten die Amerikaner vor. Städte wurden bombardiert, Panzer schossen Dörfer sturmreif. Trotz der Übermacht der alliierten Truppen funktionierte die deutsche Militärmaschinerie noch, angetrieben von fanatischen Durchhalteparolen der Nazis. Was viele nicht wussten, mitten im Kampfgebiet in Schierling, einem Marktflecken zwischen Regensburg und Landshut, lagerte ein verheerendes Arsenal todbringender Waffen. Chemische Kampfstoffe wie Lost und das Nervengift Tabun. 6 Millionen Kilogramm. Das Leben tausender Menschen, vor allem Frauen und Kinder, hing an einem seidenen Faden, als 1945 Bomben auf die Munitionsanstalt fielen. Und was bis heute weitgehend unbekannt blieb? Der damalige Kommandeur wollte die Muna selbst in die Luft sprengen. Als Dank, dass die Schierlinger von beiden Ereignissen verschont blieben, legten sie ein Gelübde ab. Warum wurde die Muna nicht zerstört? Wie konnte der infernalische Sprengplan verhindert werden? Auf diese Fragen suchten wir Antworten. Das Wunder von Schierling oder wir werden 50 Jahre beten.
Schierling. Zum ersten Mal wird der Ort im Jahr 953 erwähnt. Otto I. belagert Regensburg. Erfolglos. Warum er sich gerade Schierling aussucht, ist bekannt. Hier liegen seine Kammergüter, aus denen seine Truppen versorgt werden.
900 Jahre später schreibt Schierling wieder Geschichte, diesmal sogar Weltgeschichte. Bayern, Franzosen und Österreicher kämpfen auf den Fluren. Auch Napoleon ist hier, im Nachbarort Eggmühl.
Knapp 130 Jahre später kommen wieder Militärs nach Schierling. Wehrmachtsoffiziere. Man schreibt das Jahr 1937. Nach ihnen kommen Techniker, Ingenieure, Arbeitsdienstler, Bautrupps aus dem Reich. Ihr Ziel ist ein Waldstück südlich des Ortes. Sie bauen ein Munitionslager. Sie heben tiefe Gruben aus. Sie betonieren meterdicke Fundamente. Sie arbeiten Tag und Nacht. Nur an einem Tag ruht die Arbeit, wenn ihr Reichsführer sie in die Stadt der Reichstage holt, zum Appell nach Nürnberg.
Mein Führer, Sie können sich auf Ihren Arbeitsdienst verlassen. In jeder Lage, in schweren Tagen, nicht weniger als in guten.
Mein Führer, ich melde 52.000 Arbeitsmänner zum Appell angetreten. Heil, Arbeitsmänner!
Heil, mein Führer!
Warten! Immer! Warten!
Was in Schierling gebaut wird, heißt später Luftmunitionsanstalt 2, römisch 7. Der Volksmund wird sie kurz Muna nennen. Die nationalsozialistische Wirtschaft pumpt inzwischen Milliarden in die Rüstung. Hitlers Propaganda verschleiert sie als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zur, wie es heißt, Stärkung der Wirtschaft im Reich. Dabei wird verschwiegen, dass Projekte wie die Muna Schierling längst feste Bestandteile in Hitlers Kriegsplänen sind. Und in den Gehirnen seiner Generäle wird das wirtschaftliche Wohlergehen des Volkes längst nach der Formel berechnet, so viel Butter wie nötig, so viel Bomben wie möglich.
So viel zum Hintergrund. Zurück nach Schierling. Die Bauern müssen Grund abgeben. Wer nicht will, wird enteignet, nach dem Wehrmachtslandbeschaffungsgesetz.
Josef Wallner, er ist über 80. Nach dem Krieg war er Bürgermeister von Schierling und danach Landrat und Bundestagsabgeordneter.
Er erinnert sich an die Grundstücksaktion.
Die sind erweitert worden, ein paar Mal. Nicht? Und, ja, die haben Grundnummer, was sie braucht haben, die haben wir nicht gefragt. Nicht? Da kann er nichts machen. Was der alte Stiefel Heinrich unterhält, der hat ja nicht verbreift. Und das ist ein alter Mann gewesen, mit dem haben sie auch gar nicht lange umeinander. Nicht? Da haben sie einzeln, mit einzeln. Aber warum haben sie es nicht käuflich? Nicht? Weil er hat einfach nicht verbreift. Was haben sie mit dem machen wollen? Das ist der einzige gewesen, der war nicht verbreift hat. Und weil es Herr noch wieder gekriegt hat. Weil alles um mich gewesen. Aber natürlich einzeln ist. Und sagen haben sie nicht weg. Da einzeln ist es heute noch. Aber der hat von außen putzen und Anschlag, was er braucht. Das ist der einzige gewesen. Aber so haben sie sich alles. Da haben keine Menschen gefragt, die haben einfach ausgemessen, wie viel das brauchen. Das ist 37 gewesen. Naja. Und 39 ist dann noch der Greicher gegangen. Ne? Und für uns, für Schierling, war natürlich das zu derselben Zeit. Die haben so viel Arbeit reingestellt. Ja, da hat es auch Arbeit gegeben.
Vielleicht will auch und gerade deshalb niemand etwas von Krieg oder Kriegsbereitschaft wissen. Sie bringt Arbeit, die Muna. Auch für jene, die seit Jahren arbeitslos sind. Wallner hat einige vermittelt. Er kannte den ersten Muna-Kommandeur.
Sepp hat er geheißen. Hör du, Sepp, ich hab ihn. Der braucht eine Arbeit. So egal, ich sag das gleich eins, der braucht keine Arbeit, nicht der Geld braucht er. So, so der Arbeit taugt er nicht viel. Sagt er, der Rohläufer kann man sich vorstellen. Dann ist das Rohläufer eigentlich immer der Luke und selbst bitte einen Anzug an und bei der Gabel lieber eine Hochzeit. Ja, du Depp, du musst dir vorstellen, so arbeiten. Du kommst da auf und dann sagt er, ja, wo bist du mit denen? Das ist ja der Kaiser von China. Da sagt er, man denkt, so ja, von Raffi. Das ist Raffi gefunden. Ist auf Nacht wieder gekommen, der Hauptmann. Da sagt du, sag mal, was ist denn der? So, von da haben wir Rushandler. Ja. So, dem musst du dann so einen Posten geben. Er sagt, der Mensch, ich habe 30 Leute. Sagt, pff, dort haben sie noch keinen Stapler gehabt und nichts. Die Kiste rollen mit der Hand von Balkon um, in das Auto und drin in den Bunker wieder reingetragen. Da hat es arbeiten geheißen, ne? Dann hat er reingesetzt, ist er 8 Tage gewesen, sagt, ich habe gesagt, du musst mir helfen, da wäre ich hin. Der arbeitet mich auf. Sag, ja, du musst nur das in Leugrad tun, hat der Wohlum. Sag, ja, aber. Aber weißt du nicht, nichts du hast, ne? So, Mensch, brauchst du nicht Holz, gell? Haben wir vierte Holz weh. So, der bringt ja schon ein Schänzel bei. Ja, dann haben da mehr reingestellt werden, da mehr. Dann hat er rund um den Mund an, mit also Fuß weg, bin nicht, was die Wachbussen ging. Der hat aber einen Kies aufreichen müssen. Jetzt sagt er, ist es richtig so. Ja, das glaube ich. Der Raucher hat nicht, der wäre auch geraucht, ne? Ich hab ja Zahle bloß noch können. Jetzt sagt er, ein Bussen, das lassen wir reingehen.
1938 ist die Muna, die Munitionsanstalt 2 römisch 7 bei Schierling, fertig. Die Reichsbahn hat den Schienenanschluss gebaut. Tagelang rollen Transportzüge an.
Munition. Hauptsächlich nur Munition, kein Gas, nichts, es war dort nicht aus. Nur Munition. Der Zug habe ich nicht von Hauptgleis, Feldmüll. Der Zug habe ich Brot, Kaffee. Und danach haben sie selber einen Lok gehabt und haben selber 10 Müll in den Bahnhof geholt.
Was von den schweren Loks der Reichsbahn nach Schierling transportiert wird, ist der Stoff für Hitlers Krieg. Bomben für die Stukas, Munition für die Jagdflugzeuge, die in Regensburg gebaut werden, in den Messerschmitt-Werken, den zweitgrößten Flugzeugfabriken Europas. Aber wer denkt an Krieg? Sieht man den Führer Adolf Hitler meistens doch nur, wenn er den Spatenstich für ein neues Stück Reichsautobahn vollführt. Und die Warner vor einem neuen Krieg sind längst ausgeschaltet, der Terror gegen sie von oben legitimiert. Sicher bleibt bei einigen Angst, aber es ist eine stille Angst, die nicht offen gezeigt wird.
Ja, was hast du ein paar Dosen sollen sagen? Ja, dann haben sie sich selbst sagen, da. Die Arbeiter haben alle Freude gewesen, nicht? Die haben nichts aussagen dürfen. Ja, so ist es ein Mordsbetrieb gewesen. Sie haben Schlosserei, Schreinerei, alle Berufe, haben das Werkstätten gehabt. Nicht? Die waren da drin beschäftigt gewesen, die haben das höchste Leben gehabt. Aber wieder 300, 350 haben da gewesen. Und da die Werkstätten schon über ein Stück oder 50, 20 drin. Ja, scheinbar Uniform und oder was Schneider. Und die anderen, die haben die Kisten hergemacht. Und naja, Schreinerei, alles ist ungewöhnlich, Schlosserei. Alles. Ros haben wir es gehabt, nicht so Munition fallen umeinander drin, ist ein Riesengelände gewesen.
Hilde Weigel, heute Gast- und Gutshofbesitzerin in Niederleierndorf, ist damals ein junges Mädchen. Krieg kennt sie nicht. Den Dienst in der Wehrmacht kann sie sich nicht vorstellen. Auch nicht, als sie dienstverpflichtet wird. Einsatzort, die Muna 2 römisch 7 in Schierling.
Wir haben da vielleicht ein Jahr, bevor der Krieg gegangen ist, haben wir da so einen so einen Stellungsbefehl gekriegt und da hat es geheißen, im Falle einer Mobilmachung müssen wir uns mehr bereithalten und es kann sein, dass uns ein militärisches Transportauto abholt und in die Luftmauer nach Schierling bringt. Andernfalls mit dem nächsten Zug weiterfahren. Ja, das haben wir auf Nacht um 7:30 ist das gekommen, hat das von der Gemeindediener gebracht. Und dann hat man gewartet die ganze Nacht, Autos kann es kommen, dann haben wir um 6 in der Früh losgefahren. Nicht? Und das ist so sicher ein Haufen Leute, nicht? Dann müssen wir alle dienstverpflichtet werden.
1939, es ist bereits Krieg. In den Munitionsanstalten beginnt er aber lange bevor die ersten Bomben fallen.
Ich habe da einmal später mit einem geredet, habe ich gesagt, habt ihr überhaupt was gemerkt? Dann haben sie schon gesagt, dass es dauernd gegangen ist, nicht? Tagelang schon. Flak, Granaten und Bomben und alles einfach, nicht?
Aber noch ist der Krieg weit weg. Noch werden die Siege gefeiert, wie sie fallen. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Doch 1943 wendet sich das Geschehen. Mit Stalingrad.
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid bis zum letzten Atemzug getreu, ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Ihr Schicksal wird von einer Flak-Division der deutschen Luftwaffe, zwei rumänischen Divisionen und einem kroatischen Regiment geteilt, die in treuer Waffenbrüderschaft mit den Kameraden des deutschen Heeres ihre Pflicht bis zum Äußersten getan haben. Noch ist es nicht an der Zeit, den Verlauf der Operationen zu schildern, die zu dieser Entwicklung geführt haben. Eines kann aber schon heute gesagt werden. Das Opfer der Armee war nicht umsonst.
Noch gelingt es der Propaganda, die Wende zu verschleiern. In der Kriegsindustrie arbeiten sich Männer und Frauen die Hände wund für den vermeintlichen Endsieg. Was sie nicht wissen, in den Fabriken Russlands und der USA werden bereits die Bomben für Deutschland gebaut. Und was sie überhaupt nicht ahnen, dass in einigen Munitionsanstalten der Alliierten und der deutschen Wehrmacht eine noch viel verheerendere Waffe lagert. Millionen Tonnen chemischer Kampfstoffe, Giftgase.
Zwar haben alle Staaten der Welt 1925 den Einsatz von Giftgas geächtet. Die Konferenz fand in Genf statt. Doch im Geheimen lief die Produktion weiter. Auch im Deutschen Reich, trotz des Verbots im Friedensvertrag von Versailles. Und schon vor Hitlers Machtergreifung hat die Reichswehr der Weimarer Republik zusammen mit der Roten Armee in Russlands Weiten gemeinsam Giftgaseinsätze geübt. Unter Hitler wurde die Produktion noch ausgeweitet. Ein Gaskrieg wird für möglich erachtet. Zählt doch auch Regensburg mit zu den ersten Städten im Reich, deren Bürger mit der Volksgasmaske ausgerüstet werden sollen. Chemische Kampfstoffe, Worte wie Lost, Tabun und Sarin, die Nervengifte. Sie treffen plötzlich und unvermittelt in der Luftmuna 2, römisch 7, in Schierling ein.
Dass ein Gas kommt, das ist schon munkelt worden. Da sind schon lauter Kisten gekommen. Und die haben doch das alles gekannt, was Munition davor gewesen ist. Und dann schon ein Waggon gekommen mit Gas. Ende 44. Und noch Rapid. Da haben sie noch Rapid. Nur lauter Gas gehabt. Munition alle weg, Bunker alle leer gemacht. Und das haben sie auch öffentlich. Die Kisten gestapelt, oben bereits bis zur Obermull. Und man sagt, ich habe Affe und Affe lauter Kisten gestapelt gewesen. Im Freien. Außer jetzt auch bis oben. Weil das Bangalz über tun muss, da bin ich gegangen. Der ist gesperrt worden, ne? Hast nicht mehr aufgekündigt, nicht mehr um raus. Und da haben sie schon bis da oben, Haus habe ich aufgerichtet und. Na, war ja Haus so brav. Na, da hat schon jeder gemuggelt, ne? Was jetzt da los ist, dass so viel. Sie haben schon unten gleich auch einmal oben so viel Munition aufgebracht, dass auch zum Teil da oben schon im Freien rausgestapelt haben. Ja, da dauert der Wachposten gegangen. Ne? Bald ist der Obergang, ist dann der Zehner Wachposten gegangen. Links und rechts, ne? Gegen die Wiesen rein. Haben fünfmal Streifen gegangen und herein gegen die Straße. Wie eine Straße oder weniger Weichen, ne? Weil sie alle gefahren haben.
Hilde Weigel, sie arbeitet als Sekretärin, ist Zeugin, als die ersten Züge entladen werden. Die Kampfstoffe kommen aus speziellen Lagern, aus Polen und Oberschlesien.
Von der K-Munitionsanstalt Domnau, die hat geräumt werden müssen und ist dann runtergekommen in die Luftmunitionsanstalt Schierling. Und da haben die ganzen Bunker, in denen die scharfe Munition gelagert gewesen ist, haben geräumt werden müssen. 44, meine ich, war das ungefähr, nicht? Und dann ist die Munition, die ist im Freien gelagert gewesen, einfach unter den Bäumen, nicht? damit der Kampfstoff eben in die Bunker Platz gehabt hat. Von der 10 Minuten hat er Gasmasken alle weiter dabei haben müssen. Die hast du im Dienst mitnehmen müssen. Wenn du gekommen bist, hast du Gasmasken bei dir haben müssen. Wenn du wieder heimgegangen bist, hast du es wieder mitgenommen. Nicht. Aber ohne Gasmasken hat er praktisch nicht mehr rein dürfen.
Die Luftmuna Schierling, bisher nur mit konventionellen Waffen ausgerüstet, wird buchstäblich über Nacht zur Kampfstoff-Muna umgerüstet. Ohne zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für die Angestellten und was noch viel schlimmer ist, ohne Sicherheitsmaßnahmen für die Bevölkerung im Umland.
Was sind das für Kampfstoffe, die in der Schierlinger Muna lagern?
Die militärischen Sammelbezeichnungen Grünring, Blauring und Gelbring, abgeleitet von den farbigen Markierungen der Behälter, stehen für eine ganze Gruppe von Giftgasarten. Als die, Zitat, Königin der Kampfstoffe galt bereits im Ersten Weltkrieg Lost. Die deutschen Chemiker Lommel und Steinkopf, aus deren Anfangsbuchstaben sich das Kürzel Lost zusammensetzt, haben es entwickelt. Bei den Engländern heißt es Mustard Gas, Senfgas, wegen des Geruchs.
Das Einatmen von nur 0,07 Milligramm ist bereits tödlich. Noch schlimmer, Lost dringt auch durch die Haut in den Körper ein. Es führt zu schweren Brandverletzungen, die in der Regel tödlich enden. Doch die Chemiker in ihren Kriegsgiftküchen erfanden noch viel schlimmere Substanzen, Nervengifte. Etwa das 1934 von der IG Farben entwickelte Tabun. Es führt zu Muskelkrämpfen, Bewusstlosigkeit und Geistesgestörtheit. Auch Tabun dringt über die Haut in den Körper ein.
Ein Schutz gegen die Kampfstoffe, die in Schierling lagern, ist kaum möglich. Ende 1944 haben über 60 Güterzüge der Reichsbahn 6 Millionen Kilogramm Kampfstoffe in die Luftmuna Schierling gebracht. Technische Offiziere bereiten die Lagerung vor und die Aufklärung der Bevölkerung. Ludwig Hering, an der Westfront schwer verletzt und von den Engländern ausgetauscht, ist in Schierling, kann sich an die Aufklärungsversammlung erinnern.
Da musste von jedem Haus einer in den Fürstenkeller rauf. Und da wurde ein Vortrag gegeben über Gas. Die Einzelnen sollen sich, also die Häuser sollen ihre Fenster vergeben, abdichten, Keller und dergleichen, wenn etwas wäre, das dann dicht ist. Es war eine Aufklärungsversammlung, von jedem Haus musste mindestens eine Frau oder ein Mann, wenn ein Mann da war, zu dieser Versammlung hin. Die ganze Bevölkerung ist natürlich dadurch mehr oder weniger vollkommen rebellisch gemacht worden. Ich kann mich noch gut erinnern, bei uns war noch ein bisschen Mehl da, da ist der sogenannte Mehlpap angerührt worden. Und Zeitungspapier haben sie die Fenster, die Ritzen und vor allem bei den Spangen, die runtergehen, es ist alles verklebt und was sonst der Kitt drinnen ist.
Es klingt geradezu menschenverachtend. Mehlpap und Zeitungspapier sollen Frauen, Kinder und Männer in ihren Häusern schützen. Gasmasken gibt es keine, jedenfalls nicht für Zivilisten. Die Verantwortlichen der Wehrmacht und Gaubürokratie wissen das ganz genau. Sie lügen schamlos. Denn sie wissen auch, dass der Kampfstoff Lost mühelos durch die Kleidung, ja durch Holz und sogar Ziegelmauern dringt. In Schierling wächst die Angst vor einer Giftgaskatastrophe.
Ich habe nicht gewusst, was tut der Amerikaner oder ich war der Russ hat ihn, wenn man Schwarz gehört hat, der hat das ja beschrieben, die Muna bei Schierling. Die haben alle gewusst, was das ist. Ist man natürlich halbwegs nicht unsicher, wenn der Robert Müller hat geräumt. Ich soll jetzt sagen, auf den Binkhofer, nicht wahr? Also nach einem Tag bin ich, wenn ich es war.
Noch einmal die Zahl. Etwa 6 Millionen Kilogramm Kampfstoff liegen in der Muna. Tausende Tonnen konventionellen Sprengstoffs stapeln die Arbeiter unter freiem Himmel im Wald, weil die Bunker überquellen. Aus den Ostgebieten wurde das Giftgas weggebracht, weil es für Zivilisten und Soldaten eine riesige Gefahr im Kriegsgebiet darstellte. Aber Ende 1944 ist auch Schierling Kriegsgebiet, lauern alliierte Kampfflugzeuge überall auf lohnende Ziele. Wallner hat einen Angriff bei Feldarbeiten erlebt.
Kommen da, kommen Sie daher. Ja, das Haus hoch. Das ist ein Strahlschuber draußen, haben wir hinter den Strahlschuber hinten. Die hätten sie auch schießen können, weg. Kinnhosen. Wohl die Richtung hat immer. Aber mal hat es geschädigt, Gold nicht mehr geschädigt. Dann ist der Munitionszug, weil der streckt von Rennsport auf Ingolstadt auf. Da ist der Seil drin nachgesteckt worden. Ich glaube, da sehen sie nicht. Dann haben sie den bombardiert. Ja, ja, Luftangriff sind mehr gewesen. Mal habe ich mich von der Baring Richtung Baring. Dann sind sie gekommen, weil ich stapeln weiß. Und die Acherumme. Wir haben unseren Jäger vom Verband einen rausgeschossen. Der ist noch zu Baringen runtergefallen. Geraucht hat das dann ganz herb und hat herunter nicht gesehen.
Und es soll noch schlimmer kommen.
Am 23. April bei einem Überflug zweier feindlicher Jäger schossen Munaflak auf die Flugzeuge. Eine halbe Stunde später griffen 8 feindliche Jäger zum ersten Mal unser Dorf Schierling an. Ein Waggon Flak am Bahnhof und der Stadl Meierhofer gingen in Flammen auf. Das war am 23. April. Am 25. April, früh während des Frühbittgottesdienstes, Markustag, erster Angriff auf Muna, 10 Uhr zweiter Angriff, 4 Uhr nachmittags dritter Angriff.
Wallner erlebt auch diesen Angriff, wieder bei Feldarbeiten.
Ich habe ihn direkt neben der Muna auf Feld gehabt und da gearbeitet haben, mit den zwei Ross. Und da haben 3 haben wir gekreist, so Raubköpfe die. Und die haben mich arrestiert. Auf einmal hat es geracht. Grütze, Dirken hat gleich ausgespart, die Haare in Galopp. Ist ja so ein Depp von Schierling in Urlaub da gewesen und die haben gerade über Dachau weggeflogen. Hat der mit dem Karabiner aufgeschossen. Haben die sofort einen Waggon Flugs ist im Bahnhof drin gestanden, im Brand geschätzt und einen Meierhofer seinen Stuhl. Der ist so 200 Meter weg gewesen. Dann haben sie wieder davon.
An den Zug, der durch Flak geschützt ist, der auf die feindlichen Jäger schießt. Hilde Weigel kann sich an diesen Tag noch genau erinnern.
Der ist bei uns am Anschlussgleis, ist der gestanden. Und da sind Tiefflieger drüber und da hat die Flak aufgeschossen. Und dann ist die Quittung schon gekommen. Nicht? Und da haben dann so Jäger haben dann angegriffen und haben da richtig umeinander geschossen. Bei ihm sind wir nicht so, aber das Glück gehabt, dass sie ihm keinen Stapel nicht eingeschossen haben. Nicht? Ein Ochs war damals kaputt, da haben die Leute gearbeitet draußen auch nicht. Aber sonst ist im Großen und Ganzen nichts passiert. Es war um 6 in der Früh, ich war draußen, ich habe Nachtdienst gehabt. Es hat gestaubt, glaubst du, da ist der Träger umeinander und die schweren Haupttüren von der Verwaltung, die sind gerade geflogen. Also es war schon wirklich gefährlich.
Die Schicksale der Oberpfälzer Städte Berching und Neumarkt sind den Schierlingern bekannt. Auch dort haben deutsche Truppen der zurückweichenden Front auf Flugzeuge geschossen. Die Amerikaner schickten mehrere Bomberwellen. Die Orte wurden dem Erdboden gleichgemacht. Hunderte von Menschen starben. Die Schierlinger wissen, dass ihnen ein viel schlimmeres Inferno bevorsteht, sollte die Muna bombardiert werden. Ludwig Hering hat sich über diese Tage Notizen gemacht.
Dann ist die Zeit gekommen, wo man erfahren hat, es wird entweder übergeben oder nicht. Da ist immer geschwätzt worden davon. Ich kann mich nicht gut erinnern, ich bin immer mit den 2 Krücken gegangen und bin heraußen gestanden bei unserem Haus, auf einer Eisenstange dort gesessen. Da sind der Bürgermeister und verschiedene honorige Schierlinger Bürger, die ältere, die noch da waren. Die haben dann immer beraten, so und so, der Pfarrer. Und sie müssen das unbedingt verhindern, dass da irgendwie noch ein Kriegsgebiet wird.
Verhindern, dass Schierling ein Kriegsgebiet wird. Aber noch spricht alles dagegen. Die Kirche. Sie ist in diesen Tagen für viele ein Zufluchtsort. Ludwig Hering fasst die Ereignisse zusammen.
Am 2. April war dann in der Predigt vom Pfarrer Laubmeier, soll Schierling ein Gelübde machen. Vom 3. bis 10. April verschiedene Vorschläge wurden im Pfarrhof angemeldet wegen dem Gelübde. Am 15. April Sühne- und Anbetungsstunden werden sehr stark besucht. 16. bis 24. April starke deutsche Truppenbewegungen zwischen Ingolstadt, Regensburg, Tag und Nacht andauernde Durchfahrt von Truppen aller Art. Masseneinquartierung, Schierling. 20. April, bei einer Luftschutzversammlung wurde gesagt, dass die Muna gesprengt werde. Daraufhin sollen die Wohnungen und Ställe gassicher gemacht werden. Lebensmittel sowie Kleider, Wäsche sollten unter die Erde vergraben und sichergestellt werden. Noch dazu kam ein Generalstab in den Pfarrhof.
Es ist der General der Infanterie Friedrich Schulz, der Oberkommandierende der Heeresgruppe G. Sie hat die Donaufront zu halten. Über die Muna machen sich die Offiziere zunächst wohl weniger Gedanken. Dort läuft indessen eine geheim gehaltene Aktion an. Aufgrund eines Führerbefehls sollen alle Kampfstoffe dem heranrückenden Feind entzogen werden. Wegschaffen oder vergraben. Hilde Weigel.
Ja, zudem waren sie ewig nicht gekommen zum Vergraben. Also da. Das war nicht gekommen. Da war also ein Teich draus, da haben sie noch ein bisschen was reingeworfen zum Entgiften noch nicht. Aber so, also den Haufen Munition, den hätten sie bei uns da nie verarbeiten können nicht. Weil die Möglichkeit überhaupt gar nicht gewinn war nicht.
Über die andere Möglichkeit berichtet Oberleutnant Herbert Keller, technischer Offizier und zuständig für die Kampfstoffe, in einem Bericht. Zitat:
Aufgrund eines Hitlerbefehls sollte die geheimste Munitionsart auf 30 Donaukähnen verladen werden. Das Eisenbahnnetz im Gebiet Regensburg-Passau wurde durch Luftangriffe jedoch so zerstört, dass nur 2 Züge die Muna verlassen konnten und auch dieses Unternehmen bald eingestellt werden musste. Zitat Ende.
Wohin fahren die 2 Züge mit der Kampfstoffmunition, die Schierling noch verlassen können? Es ist Legende, wie heute noch bisweilen behauptet wird, dass sie nach Meerisch-Ostrau rollen. Ihr Ziel liegt kaum 40 Kilometer entfernt. Es ist die Donaubrücke bei der Ortschaft Sand an der Bahnstrecke Straubing-Bogen. Unterhalb der Brücke liegen die Schleppkähne. Auf sie werden die Gasgranaten verladen, wahrscheinlich von KZ-Häftlingen. Bei Sand ist in diesen Tagen eine SS-Eisenbahnbaubrigade stationiert. Zu ihr gehören die Häftlinge. Die Kampfstoffe können nicht mehr weggebracht werden. In der Umgebung wächst die Angst weiter. Die Angst vor Bombenangriffen auf die Muna Schierling. Aber zunächst ist es ein wahnwitziger Plan des Muna-Kommandanten Major Richter, der wohl viel schlimmer ist als die drohenden Bombenangriffe.
Da jetzt gewusst, dass der Feind eben schon so nah da war. Nicht? Und da hat dann der letzte Kommandeur, der Major Richter, hat dann die 36 Zentnerbomben einen ganzen Gürtel liegen lassen, entlang der Lava draußen. Das war also am Eingang von der Munitionsanstalt. Da hätten sie über die Lavabrücken hin müssen. Und der ganze Gürtel, die ganze Länge, der ist mit einem Abstand, weiß man, von wie viel Meter vielleicht, sind lauter scharfe 36 Zentnerbomben reingekommen. Springbomben waren das. Die großen Springbomben, die 36 Zentnerbomben. Und da hat der damalige Major gesagt, kein Feind wird jemals das Munitionslager betreten, denn auf den Knopf drück ich.
Es ist ein teuflischer Plan. In den Bunkern liegen 6000 Tonnen Giftgas, im Freien tausende Tonnen Sprengmunition. Richter will alles in die Luft sprengen. Er war, so erinnert sich Hilde Weigel, ein harter Mensch. Und sie schildert die Fahrt nach Regensburg im März 1945 zur Beerdigung von Richters Frau. Sie war bei einem Luftangriff auf Plattling getötet worden. In Regensburg herrschte Luftalarm. Niemand durfte die Stadt betreten. Feldgendarmerie hielt den Wagen an.
Dann hat der Meier Richter gesagt, wegen diesen paar lahmen Krähen, hat er gesagt, da fahren wir hinein. Meier, aber dann ist er ausgegangen. Der hat gesagt, aber ich gebe Ihnen den dienstlichen Befehl, Sie bleiben auch da heraus. Aber nicht dieser Stäbel im Einigfahren sind wir. Das war wie ein Geisterstadt Regensburg. Wissen Sie, wenn Sie in so eine Stadt reinfahren und sehen keine Menschenseele. Und fahren Sie nur dazu in einen Friedhof hin, da wo noch die Bombentrichter waren vom 13. März da. Und am 19. war die Beerdigung, weil das war es, weil ja Josef geheißen hat, da sein Name da gehabt, wie die Beerdigung war. Und wir fahren da hin und da sind die Richter drinnen nicht noch. Und da hängen noch Leichenteile an den Bäumen drum, die wir noch nicht aufgeräumt waren. Und der sagt, was, wegen den paar lahmen Krähen? So eine war der Richter da.
Zurück nach Schierling, der 25. April.
Noch immer will der Muna-Kommandant das Depot sprengen. Von diesem Plan muss der technische Offizier Keller den Stab in Schierling informiert haben. Keller will mit allen Mitteln die Sprengung verhindern. Als das Luftgaukommando in München davon hört, verlangt es den Muna-Kommandanten am Telefon zu sprechen. Hilde Weigel ist im Büro.
Dann hat die Luftzeuggruppen angerufen und ich war selber am Telefon. Und die haben mich schon kennt drum und haben gesagt, Fein lang sagen's bloß, in was für einem Hirngespinst ist denn überhaupt der Gedanke entstanden? Genau so war. In was für einem Hirngespinst ist denn der Gedanke entstanden? Nicht? Nachher habe ich gesagt, ja, ich mein Richter. Ja, wo ist er? Der hat sich dann dort mal schon verlangen lassen. Und ich habe so gewusst, dass er privat wo ist. Und habe ich ihm gesagt, dass Luftzeuggruppen ruft. Nicht? Und dann ist er doch ans Telefon gegangen. Und dann ist es akut geworden. Dann hat das alles wieder entschärft werden müssen. Nicht?
Zusätzlich erscheint in der Muna ein Offizier der Fronttruppen. Richter erfährt von ihm, dass auch das Oberkommando der Wehrmacht jegliche Sprengung von Gasmunition verboten hat. In Berlin hat man Angst, dass die Alliierten dies als Gasangriff werten und mit gleichen Mitteln zurückschlagen könnten. Gleichzeitig wird Major Richter aufgefordert, die Muna Schierling kampflos zu übergeben.
Was der Muna-Kommandant zunächst wohl auch nicht gewusst hat.
Das für die Donaufront zwischen Bad Abbach und Deggendorf zuständige 82. Armeekorps unter Generalleutnant Theo Tolstorf trifft bereits am 26. April alle Vorbereitungen, um die in seinem Frontbereich liegenden Kampfstofflagerstätten an die US-Streitkräfte zu übergeben. Schierling und die mit Giftgas beladenen Kähne bei Sand sollen als weiße Zone ausgewiesen werden. Schierling liegt zu diesem Zeitpunkt im Kampfabschnitt der 38. SS-Division, die dem Heereskorps unterstellt ist. Generalleutnant Theo Tolstorf befiehlt dem SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS Heinz Lammerding, alles Nötige sofort zu veranlassen. Lammerding muss diesen Anweisungen gehorchen. Zitat aus dem Befehl:
Divisionsgefechtsstand 26. April 1945. Eilt sehr. Das Gebiet im Raum Schierling, Paring, Langweid, Herrngiersdorf, Walsdorf, Mansdorf und Schierling wird hiermit zum Weißen Sperrgebiet erklärt. Das Gebiet ist schnellstens von allen deutschen Truppen zu räumen. Das Hineinfahren von Fahrzeugen irgendwelcher Art ist zu verhindern.
Und weiter heißt es:
Es muss verhindert werden, dass bei der Zurücknahme der Donaufront eigene Truppen das Gebiet betreten. Durch das Wehrkreiskommando 7 wird ein Feuerwerker bestimmt, der das Gebiet an den Gegner kampflos übergibt. Zitat Ende.
Doch der Kommandant der Muna, Major Richter, weigert sich, diesen Befehl zu vollziehen. Zitat aus dem Protokoll des technischen Offiziers Keller:
Der Leiter der Muna hätte selbst auf wiederholtes Drängen des Stammpersonals die Durchführung der Übergabeverhandlungen erneut abgelehnt. Er wollte beim Anrücken des Gegners ihnen entgegengehen und dann die Muna übergeben. Eine weiße Fahne würde niemals über der Muna wehen. Zitat Ende.
Ein Blick auf die Lage um Schierling. Die Amerikaner rücken vor. Sie sind wohl ahnungslos, wissen nicht, welche Mengen Kampfstoffe sich in der Muna Schierling befinden. Ein unbedachter Schuss, eine Bombe, könnte die Katastrophe auslösen. Das weiß auch Oberleutnant Keller, der die Muna entsprechend den Abmachungen mit der Heeresleitung übergeben will. 26. April 1945, kurz vor Mitternacht.
Keller rast nach Schierling. Er will die Muna schnell den Amerikanern übergeben. Er will erreichen, dass der Stab noch einmal Druck auf den Muna-Kommandanten Richter ausübt. Doch Keller sucht in Schierling vergeblich nach dem Stabsquartier. Es ist bereits abgezogen. Erst um 3 Uhr morgens, nach vielen Irrfahrten, trifft er in Sallach bei Geiselhöring auf die Reste des Stabs vom zuständigen Armeekorps.
2 Stunden verhandelt Keller mit dem Stab. Offiziell ist er jetzt Parlamentär, der den Befehl hat, die Übergabe der Muna mit den Amerikanern zu vereinbaren. Um 6 Uhr morgens trifft er auf die Frontspitze der Alliierten bei Obertraubling. Er wird in den Gefechtsstand der 71. US-Division nach Sachsen gebracht. Dort erklären auch die Amerikaner die Umgebung von Schierling zum Sperrgebiet. Es ist der 27. April, morgens 6.30 Uhr.
Da haben sie so gekämpft, Sprengspruch, tritt die Amerikaner um und da nacheinander. Da war der Krieg noch nicht aus. Da hat es dir als weißes Gebiet erklärt, da haben weiße Fahnen aufgesteckt worden und hat in dem Gebiet, wo das ausgesteckt worden ist, hat weder ein Soldat, kein Fahrzeug, kein gar nicht, überhaupt nichts mehr rein dürfen. Ne? Total angespürt gewesen. Und da haben auch wieder noch die Jäger patrouilliert.
Die Amerikaner achten mit Argusaugen darauf, dass sich keine Truppen im Sperrgebiet aufhalten. Doch das ist nicht zu vermeiden. Denn in dieser Nacht verlässt die Kampfgruppe Regensburg die Stadt. Versprengte deutsche Einheiten ziehen nach Süden, kümmern sich, wie Johann Wallner weiß, wenig um das Sperrgebiet, um die weißen Fahnen.
Zur Absperrung hat der Volkssturm Leid aufstellen müssen. Überall, was ein Eingang ist, auf Schierling. Dann kommen sie einmal daher, war da draußen 50 oder 20 Mann. Auf dem Feldweg sitzen die Ranken dran. Die haben gekämpft, haben so viel Verluste gehabt, Maschinen wäre ein Stück oder drei dabei oder vier, so viel Munitionsgurten umhängen. Und sie erschießen uns, wenn wir es nicht einlassen. Deutsche, ja. Ist ja leicht, können wir so, ja, was wollen die aus? Ja. Uns da schießen sie. Ja, so, da können sie auch mit erschießen. Ja, da ja, bin ich um mich. Das fällt auch mit dem Reinl da. Ja. Natürlich, die haben ganz aufgeregt gewesen. Das ist ja so erklärt, wo er zeigt, dass das Munna ist, nicht, dass da niemand rein darf, wenn es hinten um mich. Aber da hätten sie da vorbei. Das ist auch gefährlich. Und dann ist so Weibbrot, da hat er einen Weg gezeigt, wo es um mich gekinnert und dann haben sie wieder rausgetaust aus der weißen Zone. Ja, was ich brauche, darf es fressen und darf es rauchen. Ja, ich sag, gut, es ging jetzt da um mich, was er so zeigt, weil das auch verheilen gewesen. So, und ich, da könnt ihr euch verlassen, schick gleich was zu essen und zu rauchen. Na ja, das, auf das sind sie noch eingegangen. Dann habe ich gleich heim und hat bei den Bauern ein Brot und Gesicht und Zigaretten gekauft. Und das haben wir Weiberseite, so junge Weiberseite, ein Stück oder vier oder fünf Bauern. Die haben es schon draufgewinnt, aus der Zone, noch nicht ganz. Ja, man schaut ihm an, da ist der Brot sein und dann marschieren. Weil ich gesagt habe, in der nächsten Ortschaft, wo es kommt, da hat es schon tausend. Da kann ich nichts mehr aufhaben. Ja, ich bin nach Hause, kein Bett daheim, Kinder wieder. Bläst und dort und kracht und schiet. Rutsche Dirken. Da ging er da wieder zurück, weil die haben da gerade 100 Meter tausend durchgehen. Weil die doch bei den Schiedern nicht weitergehen. Ah, ja, gerade ist er so gewesen. Dann ist gleich wieder das nächste Haus in der Schule. Da bin ich wieder ein, weil ich noch nicht wohl gewesen ist. Da hat er gesagt, so, so, Kinder sind auch verlassen, wir gehen mal. Aber es ringen wir uns dafür. So, ich verstehe ja. Dann ist es gegangen. Da hat niemand einer dürfen. Wo es militärisch gewesen ist, hat nichts einer dürfen.
Weiße Fahnen, die das Gebiet als entmilitarisierte Zone ausweisen, wehen auch über Sand bei Straubing. Dort liegen die Kähne mit Giftgas, der Ladung der beiden Züge, die die Luftmuna Schierling noch verlassen konnten. Für zwei Bürger aus Ittling, einem Nachbarort von Sand, wird dieser Umstand wohl zum Verhängnis. Vermutlich in der Meinung, dass die Nachbargemeinde schon vor den heranrückenden Amerikanern kapituliert hat, besteigen Friedel Beutelhauser und Alois Huber den Kirchturm und ziehen über Ittling die weiße Fahne hoch. Dabei werden sie von zwei Luftwaffenoffizieren der Wehrmacht beobachtet und sofort verhaftet. Einen Tag später werden sie auf dem Dorfplatz öffentlich hingerichtet. Dem im Krieg schwer verwundeten Beutelhauser wird ein Schild umgehängt. Es trägt die Aufschrift: Diese Schweine wollten die Front verraten. Es sind die letzten Stunden des Krieges, vor allem die letzten Stunden der Angst in Schierling. Hals über Kopf haben die Deutschen die Muna verlassen, auch Kommandant Richter. Er hat sich mit unbekanntem Ziel abgesetzt, ist bereits verschwunden, als am 29. April die Amerikaner Schierling und die Umgebung besetzen.
Gegen 10.30 Uhr nach dem Hochamt kamen 15 Spähwagen und Panzer, hielten am Kirchberg und beim Rathaus. Es wird bekannt gegeben, dass bis 11 Uhr alle Waffen abzugeben sind, was auch geschah. Und da bin ich jetzt Zeuge. Ich bin damals mit zwei Krücken in die Kirche gegangen und bin eher rausgegangen, wie das damals üblich war. Nach der Kommunion hat man gesagt, jetzt sind die drei Hauptteile von der Kirche sind vorbei, kann man rausgehen. Und ich habe ja immer Angst gehabt, dass mich jemand umstößt mit den Krücken. Bin eher rausgegangen und bin den Kirchberg runter und bei unserem Haus, das ist es gegenüber vom Rathaus, war mein Elternhaus, bin ich dort gestanden. Dann sind, wie ich gerade gesagt habe, diese Spähwagen gekommen und haben gehalten. Und dann war der ehemalige Bürgermeister Permbentner, der war der damalige, der ist dort gestanden, hat mit dem Armee gesprochen, bis er mir dann geschrien hat, look, geh her und hilf mir. Und dann habe ich mit den Amerikanern verhandelt, hat er das alles gesagt, was alles abgegeben werden muss. Fotoapparate, Waffen, selbstverständlich, Briefmarkensammlungen und dergleichen. Und Ich habe ihm dann den ersten Engländer übergeben. Der hat sich irgendwie verirrt gehabt und den haben wir dann im Schierling, im Gemeinderaum, haben wir den untergebracht gehabt und auch verpflegt. Das war dann der 29. April. Getan haben sie ja nichts. Sie sind lediglich immer mit der Maschinenpistole in der Hand rumgesaust wie die Verrückten, ne? Wie sie halt die Amis aufgeführt haben. Das war das Hauptsächliche. Und dann sind ja die Hauptdinger wieder weiter. Die Frontspitze ist wieder weiter, die Haupttruppe, und es ist nur ein kleiner Stab da geblieben.
Nur eine kleine Einheit von US-Soldaten bleibt in der Muna. Der Abtransport des Kampfstoffs und der konventionellen Munition wird vorbereitet. Ludwig Hering ist es, der mit der Gefahr noch einmal hautnah konfrontiert wird, der aus berufenem Munde eines US-Offiziers erfährt, welche gefährlichen Kampfstoffe in den Bunkern lagerten.
Sie müssen bei uns Deutschunterricht geben droben. Und dann bin ich mit dem in die Muna raufgefahren und da waren noch die sogenannten Arbeitsdienstbaracken droben. War der Arbeitsdienst auch drum. Und da war Unterricht in allen möglichen Fächern. Und ich habe da 2 Stunden Unterricht geben müssen. Und da habe ich mit einem Captain immer gesprochen. Dann hat der mir eines Tages gesagt, Ludwig, was da hier oben ist, kannst du dir nicht vorstellen. Das schrecklichste Gas, das wir auch nicht geahnt haben. Wir haben zur Sicherheit, ob es stimmt oder nicht, ich muss nur behaupten, wie es der mir gesagt hat. In den einzelnen Bunkern weiße Mäuse ausgesetzt. Wenn die eingehen, dann sind die Sachen undicht, die Granaten. Und dann sind die sofort immer gleich abtransportiert worden. Und er hat immer wieder betont, Ludwig, was da an furchtbarem Gas da ist, kann man sich nicht vorstellen.
Zur Verdeutlichung, wie groß die Gefahr war, nicht nur für Schierling, sondern für die ganze Region.
Am 8. April wurde in Torgau an der Elbe von alliierten Jagdbombern ein mit Kampfstoffen beladener Zug angegriffen. Giftgas trat aus. Es gab Tote. Das Gebiet musste 20 Kilometer im Umkreis geräumt werden. Unter der Zivilbevölkerung brach eine Panik aus. In Schierling aber lagerten zum Kriegsende über 6.000 Tonnen Kampfstoff, die Ladung von 60 Güterzügen.
Zurück nach Schierling. 1946 wird Wallner Bürgermeister. Gleichzeitig beginnen die Amerikaner mit dem Abtransport der Giftstoffmunition. Sie verlangen vom Bürgermeister 40 Arbeiter, Deutsche, denen man vertrauen kann.
Da hat es mehr als Kunst, als Burmeister. Da ist die Nazifizierung auf einer Seite gewesen und auf der anderen. Jetzt haben die in der Muna um 40 Leute gefordert. Zum Gas von einer. Da ist alle doch ein Zug übergegangen mit 40, 50 Wagen. Und da haben die mitgemessen bis auf Hamburg auf. Und mit 20 auf 2 Abteilungen. Weil die haben erst wieder nur 2 Tage wieder zurückgekommen. Wenn ich 40 Meilen habe, dann hat mir die Militärregierung wieder 30 abgestrichen. Und der ist alles an mir gegeben, der Häuptling von der CSI, der von der Militärregierung von Mutterstadt. Ist ein Mutterstadt gewesen. Ja. Jetzt, das ist ein Stück oder 5 Mal, jetzt haben sie mir geschrieben, wenn ich nicht innerhalb 3 Tage die 40 Personen stelle, weil die haben es alle verworfen. Da ist bei der Arbeitsfront gewesen, der andere ist bei der Partei, da gleich gar keiner sein dürfen. Haben sie es alle gestrichen. Und der alte, neunten Kommissar Schmid, der ist ein pensionierter Polizist gewesen. Und der ist, hat einen Gemeinschaftsteil gemacht, professorisch dort. Ne? Da habe ich gesagt, Karre, eine ganze Reihe von ihrer Hand gewesen. Karre, du bist nicht außerbringst, weil der Kruzifix, der ist sowieso mir gekommen. Gell? Da haben wir wieder gesagt, die haben gestrichen. Frische. So, du bist nicht rausbringst, weil der hingeht, weil er bei mir von mir weggeht, kommen die nicht. Also, das bringe ich auch. Weil er wieder kommt, den kassieren wir. Also, wenn wieder da bin, ist der Karre mit der Hackentaschen schon hingestanden. Also gut, sagt er jetzt, arbeite ich nachher noch. Ist er gar 4 Stunden ausgeblieben, hat er gesagt, hast du aber was.
Misstrauen beherrscht die Szenerie. Die Amerikaner haben Angst vor Sabotageakten. Sie ziehen über die gemeldeten Arbeiter bei deutschen Vertrauenspersonen Erkundigungen ein.
Aha, hab ich gesagt so. Die Sache, die war in der Wahl. Ich hab einen Hennerspringer gehabt, bin gleich am Mutterstag gefahren. Bis Landratsamt, die haben einen Landrat gehabt. Der hat 8 Sprachen gesprochen. Das ist auch von der Militärregierung Hartenbach oder so geschrieben. Da hab ich gesagt, der Herr Bürgermeister, da gehen wir gleich ein. Die Militärregierung. Die sind mit um mich, 0,5 ist das erledigt gewesen. Und die 40 sind genehmigt worden, weil wir geschrieben worden haben.
Bis Ende 1946 dauert es, bis die Kampfgasbestände aus der Mona 2, römisch 7, abtransportiert waren. Die Spur des Giftgases verliert sich in Hamburg. Ein kleiner Teil ging vielleicht in die Staaten. Die größte Menge wurde in die Nordsee versenkt. Experten schätzen, dass die Alliierten zwischen 50.000 und 200.000 Tonnen ins Meer gekippt haben. Ein gefährliches Erbe, dessen Folgen heute noch nicht abzusehen sind. Auch Schierling hatte noch einmal mit seiner gefährlichen Hypothek zu tun. Im Jahr 1979 entdeckte ein Spaziergänger Gasampullen, die den Amerikanern bei ihrer Räumaktion offensichtlich entgangen waren. Bürgermeister Otto Kascher berichtet über den Vorfall.
Das waren Ampullen in einer Größe von etwa 8 cm Länge und 2 cm Durchmesser. Es waren insgesamt nach dem Bericht von damals über 1000 Ampullen mit Lost, also Gas. Es gab dann immer wieder so Informationen, dass sich da eine oder andere erinnern konnte, dass er beim Spazierengehen oder beim Schwammerl suchen an der Stelle so ein bisschen einen komischen Geruch mit verspürt hat, aber Unfälle als solche sind uns nicht bekannt.
Zum Glück ist nichts passiert. Glück und Dankbarkeit empfanden die Schierlinge bereits 1945. Sie legten ein Gelübde ab.
Dann hat man sich überlegt, was wir für ein Glück gehabt haben, dass wir da so heil weggekommen sind. Ja, dann haben wir einmal eine Sitzung gehabt, eine Gemeinderatssitzung. Eine alte Sache vorgebracht, was man da tun kann. Weil das ist doch eine Seltenheit, dass man ein Psych ist. Das kommt nicht alle 1000 Jahre vor. Ne, weil so deppert die Hunde werden sie Dinge nicht mehr gemeldet, wenn er so lange reich für wie es alles hieß. Ja, da hat der Gemeinderat gesagt, ja, wir haben halt beraten. Na, das ist alles über eine Geliebte machen. Ein Gottesdienst alle Jahr. Ja. Na, unser Pfarrer hat er nicht verliebig gehabt. Nicht. Dann bin ich zum Pfarrer rein. Dann habe ich zum Pfarrer gesagt, also, oh, freilich. Sag ich der Waldler gewesen. Freilich, soll man. Na ja, ich werde mit der Kirchenverwaltung reden. Und mein Bruder war Kirchenpfleger. Ich hab den gesagt, so, du, der Beste, du nicht einsetzt, der tut nichts. Ja, dann hat der. Vor dem Fahrrad aus einer Kirchenverwaltungssitzung, nicht kein Kirchenrat hat er dort noch nicht kennen, gerade Kirchenverwaltung, dass er den einruft, ja, die hat er noch eingerufen, ja, die waren auch alle vier. Ja, und Bevölkerung hat der Pfarrer noch, na, ich bin öfter zusammengekommen damit. So, ich habe Bevölkerung, ein paar Fälle, soll Bevölkerung informiert werden. Sag, du weißt was, das tun wir in der Kirche, in den Hauptgottesdienst. Ja. Dann bin ich auf der Bahn, bin ich ganz vorgewinnen, der ist auf der Kanzlung gewesen. Und dann haben wir da zusammen debattiert. Und dann hat er aufgefordert, wer der Gang ist. Und dann kann Mensch nicht, das ist ja klar. Und so ist das Gelübde zustande gekommen.
Zitat aus dem Gelübde: Wir erfüllen unser Versprechen in der Weise, dass wir 50 Jahre lang am 27. April einen Feiertag mit festlichen Dankgottesdienst und Opfergang halten.
Und weiter heißt es in der Predigt von Pfarrer Franz Xaver Laubmeier, die er 1946 hielt:
Wir rühmen uns aber nicht, dass wir besser sind als andere. Wir wagen auch nicht zu sagen, dass wir den Schutz Gottes mehr verdient haben als andere, die der Zerstörung des Krieges zum Opfer gefallen sind. Aber wir empfinden Dank.
Wie wird dieses Gelöbnis in der Pfarrgemeinde heute empfunden, 43 Jahre danach? Pfarrer Hans Bock ist seit 9 Jahren in Schierling.
Ich möchte sagen, dass die Leute der damaligen Zeit, unsere alten Leute, die sind noch ganz aktiv da und sind beim Gottesdienst dabei. Während die nachfolgende Generation, die schon im Frieden aufgewachsen ist, die von Kriegswirren nichts mehr mitbekommen hat, eigentlich wenig Zugang zu den Gelübden hat. Das spürt man ganz deutlich auch beim Gottesdienst. Und vor allem bei diesem Gottesdienst fehlt fast total unsere Jugend. Für mich persönlich jetzt als Priester und überhaupt als gläubiger Mensch, ich habe das Gefühl, dass hier doch Gott ganz sichtbar mitgewirkt hat, mitgeholfen hat, dass er den Menschen der damaligen Zeit seine Nähe und seine Hilfe spürbar hat erleben lassen.
Und deshalb, so sagt Pfarrer Bock, sollte das Gelübde wohl auch über die 50 Jahre hinaus beibehalten werden. Auch und nicht zuletzt als Mahnung, den Frieden bewahren zu helfen.
Also wenn ich noch Pfarrer wäre in Schierling, nach dem Ablauf der 50 Jahre, ich würde dieses Gelübde nicht aufheben. Es ist doch ein Versprechen gewesen, das aus Not geschehen ist. Es ist ein sichtbares Zeichen geschehen. Die Leute haben es damals so empfunden. Ich empfinde es auch so. Und ich würde die Dankbarkeit Gott gegenüber aufrechterhalten, auch für die Nachwelt, dass man der Nachwelt einfach das Glaubenszeugnis weiterschenkt.
Wie sind die Ereignisse um die Luftmonarch Schierling heute zu bewerten? Offen muss die Frage bleiben, ob die US-Streitkräfte bis zum 26. April 1945 wussten, dass in Schierling 6.000 Tonnen Kampfstoffe lagerten. Sicher hat die kampflose Übergabe der Stadt Regensburg die Gefahr eines Bombardements der Monarch Schierling verringert. Als die Kampfgruppe Regensburg sich in der Nacht zum 27. April absetzte, stand fest, dass auch das nur 20 Kilometer südlich von Regensburg gelegene Schierling nicht mehr zum Kampfgebiet werden kann. Glückliche strategische Fügungen also, ja. Sie haben dazu beigetragen, dass ein Giftgas-Inferno in dieser Region verhindert wurde. Letztendlich aber ist es dem Oberleutnant Herbert Keller zu verdanken, dass die Luftmunitionsanstalt den Amerikanern kampflos übergeben wurde. Und Keller war es auch, der die Sprengpläne seines Vorgesetzten vereitelte. Ein Offizier hat Zivilcourage bewiesen. Viele andere taten es nicht und verlängerten so das sinnlose Sterben dieses Krieges.
Das Wunder von Schierling, oder? Wir werden 50 Jahre beten. Sie hörten eine Sendung von Ulrich Böken. Historische Beratung Rainer Ehm. Für die Unterstützung bedanken wir uns bei den Zeitzeugen und der Gemeinde Schierling, besonders bei Fritz Wallner.